Hier ist der Antritt, der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Oktoberausgabe 2022. Mein Name ist Gerolf Meyer.
Und ich bin Christian Bollert und auch die erste Oktoberausgabe 2022. Ergibt das Sinn? Naja, egal. Hallo, schönen guten Tag.
Hallo, grüß dich, Christian. Ja.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut.
Gut oder sehr gut?
Gut. Gut mit Tendenz zu sehr gut, würde ich sagen.
Ja, nächstes Halbjahr vielleicht sehr gut. Oder so. So hat früher mein Lehrer immer gesagt, ja, hier, ich gebe dir mal noch eine 2, damit du dich noch ein bisschen mehr anstrengst.
Du bist bei Schulnoten, ja, tu immer mit deinen Lehrergeschichten, also wirklich. Aber ja, Gegenfrage, wie geht's dir?
Sehr gut.
Oh, ja. So, jetzt frage ich nach, warum?
Einfach so. Also, in Potsdam würde man sagen, man kann nicht meckern. Also es gibt nichts, wo man meckern kann. Wenn es nichts zu meckern gibt, dann ist es ja schon mal sehr gut.
Ja, wie heißt das? Nicht geschimpft ist Lob genug oder so.
Ja, das ist, glaube ich, Schwäbisch, ne? Genau.
Ja, das sind die Grundlagen guter Personalführung, habe ich mir sagen lassen.
Richtig.
Ja. Wendest du die an?
So läuft es auch hier bei Detektor.
Wirklich?
Nein.
Okay. Cool, du hast heute noch nicht mit mir geschimpft.
Ich glaube, wir loben sogar sehr viel. Ich hoffe, ich bilde mir ein, dass wir als Team es ganz gut schaffen, viel auch positiv.
Ich kann dir sagen, dass ich kürzlich ein Gespräch führte über sowas, über Arbeitskultur und sonst irgendwas und über Chefebene, ja, ach, diese ganzen, ja, genau, die ganzen Begriffe, genau, die alle sehr wichtig sind. Und jetzt bin ich extrem im Honigmodus unterwegs. Oh. Aber da fiel mir dann ein, dass ich gesagt habe, weil man kennt natürlich auch, man kennt Negativbeispiele und sowas und spricht darüber, und dann fiel mir aber auch ein, dass so im, ich habe auch den Eindruck, dass das hier sehr gut gelingt. Ganz gut gelingt.
Es ist nicht an mir, das zu bewerten, würde ich sagen.
Ja. So, und ihr könnt jetzt alle unserem Hintergrundgespräch zuhören darüber. Aber was hast du gemacht am Wochenende?
Familienfeier, Sport und demonstrieren.
Gesellschaftliches Engagement, ne? Habe ich nämlich rausgehört bei dir.
Ja, ja.
Was hast du gemacht?
Ich war auf einer Anti-Schwurbler-Demonstration, so würde ich es mal benennen. Ja.
Und was hast du dort beobachten dürfen, müssen, sollen?
Ich habe leider beobachtet, dass da nicht so der große, breite gesellschaftliche Konsens vor Ort war, sondern klassischerweise doch eher die schwarz vermummten, gemeinhin auch sich selber als schwarzer Block identifizierenden Menschen. Und ich hätte mir mehr Buntheit gewünscht. Also es war einmal so ein Rentnerpaar da, die ganz offensichtlich auch dorthin wollten, sozusagen, ich sag's jetzt mal so, auf die demokratische Seite. Und die haben sich, also ich habe mich auch ein bisschen unwohl gefühlt, wenn so lauter Leute dann auf einmal ihre Handschuhe anziehen bei 20 Grad und irgendwie, klar ist, die ziehen sie nicht an, weil ihnen kalt ist, sondern weil es jetzt losgeht. Da habe ich gedacht, so ein paar mehr Kinderwägen und ein bisschen breitere Gesellschaft und der Oberbürgermeister und noch andere Menschen wären irgendwie hilfreich gewesen.
Müssen wir vielleicht dazu sagen, also gut, das haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, wir senden aus Leipzig, wir produzieren in Leipzig und es handelte sich
um den Tag der Deutschen Einheit.
Um den Tag der Deutschen Einheit und dann über eine dieser quasi Querfront-Demonstrationen, also wo
alle möglichen verschiedensten, ja, man muss es ja schon so nennen, Verschwörungstheorien und Russlandfreunde und sonstiges zusammenkamen und sich versammelt haben und so ungefähr 2000 Leute hier dann demonstriert sind. Und
du warst natürlich auf der Gegenseite.
Ich war auf der Gegenseite, genau. Und über den historischen Ring, der ja nun tatsächlich auch im Oktober hier in Leipzig eine besondere Bedeutung hat, als einer der Orte, wo die friedliche Revolution irgendwie losgegangen ist, da habe ich schon gedacht, Mensch, da muss man mal irgendwie ein Zeichen setzen und da dagegen stehen. Und das dachten auch noch ein paar andere Menschen, aber eben leider aus meiner Perspektive nicht genug. Und sonst ist es in Leipzig oft gelungen, bei solchen Sachen, dass die Zivilgesellschaft sich sehr, sehr breit gezeigt und auch stabil gezeigt hat. Das war diesen Montag jetzt hier, am Tag der Deutschen Einheit, leider nicht der Fall, muss man so konstatieren. Also da waren es leider mehr auf der anderen Seite.
Wenn ich das sagen darf, ich bin stolz auf dich. Ich habe aber wirklich viele gute Sachen, würde ich gesagt, glaube ich, in dieser Anmoderation. Nein, aber ich finde es gut, dass du es gemacht hast. Ich habe das nicht geschafft. Ich hatte auch Dinge zu tun, aber das ist wichtig. Aber finde ich gut, dass du dort warst.
Ja.
Um das so zu sagen, ja.
Finde ich in Ordnung. Es gibt noch eine gute Sache.
Ja.
Wir haben ja neulich gesagt, wir sollen nicht mehr so viel über Kuchen reden.
Es gab Hörerfeedback, ne? Dass das mit dem Kuchen langsam nervt. Und jetzt gab es aber nochmal Feedback.
Dass es nämlich nicht nervt und wir mehr über Kuchen reden sollen. Was machen wir denn jetzt?
Naja, würde ich sagen, da steht es dann 1:1 und dann können wir jetzt entscheiden.
Ja.
Insofern, was ist dein letztes Kuchenerlebnis, was dir jetzt einfällt?
Marillen. Strudel.
Oh, Marillenstrudel. Wo hast du den essen dürfen?
In Dorfgastein, in einem Gasthof in Österreich.
Oh, wann warst du denn dort?
Mitte des Monats, also des Vormonats, Mitte September, in meinem Herbsturlaub, so würde ich das nennen, beim Wandern.
Also es freut mich grundsätzlich für dich, aber so ein bisschen mache ich mir dann auch Sorgen. War das das letzte Mal, dass du Kuchen gegessen hast?
Nee, aber der war so gut, dass ich wirklich dachte, also ich würde so weit gehen und sagen, es war der beste Strudel meines Lebens.
Nein.
Ja, doch, so weit würde ich gehen. Also in dieser Kategorie. Und also wenn du mich nach dem Kuchen fragst, der mir aktuell immer noch im Kopf hängen bleibt, dann ist es definitiv dieser Marillenstrudel, weil er war wirklich phänomenal. Also eigentlich waren es gekochte Marillen mit ein bisschen Teig drumherum. Also es war perfekt. Es kann man, ist unbeschreiblich.
Ich bin ziemlich platt.
Ja.
Ich verstehe, warum es dir so gut geht. Ich verstehe, warum es dir so gut geht.
Das ist ein kleiner Baustein auch auf
diesem. Das ist auch nur ein Baustein.
Naja, also.
Ja, ich freue mich für dich einfach. Ja, finde ich gut.
Also ein Marillenstrudel reicht vielleicht noch nicht, um dass es einem wirklich sehr, sehr gut geht, aber für den Moment sicher schon.
Ja, soweit der beste Strudel deines Lebens. Das ist schon echt, das ist zum Glück sprechen wir hier doch über Kuchen, dass solche Momente in deinem Leben festgehalten werden. Das finde ich schon gut.
Ja, dieser Podcast hat ja auch so ein bisschen Tagebuchcharakter, jedenfalls für mich.
Also, okay.
Ja, für dich ja vielleicht auch ein bisschen.
Nein, für mich
vielleicht
nicht.
Vielleicht später. Später blickst du vielleicht mal zurück auf die Oktoberausgabe 2022 und denkst dir, Mensch,
genau.
Damals ging es mir nur gut.
Apropos Tagebuch. Ich habe beim letzten Mal relativ begeistert davon erzählt, wie ich einem Verkehrsteilnehmer, der auf einem Radweg.
Stimmt.
Auf einem Rad.
Und wenn wir schon in der großen Honig-Lobhudelei, da fand ich ja deine Reaktion gut und auch seine natürlich.
Ja, aber inzwischen, also ich durfte das kurz genießen und mich der Illusion hingeben, dass sich Probleme im Verkehr so lösen lassen.
Gab es eine Eskalation?
Nee, es gab keine Eskalation, aber es gab das genaue Gegenbeispiel. Also ich bin da nicht auf Eskalationskurs, aber ich habe genau an derselben Stelle das völlige Gegenteil erlebt und habe mir gedacht, okay, Gerolf Meyer, du hattest ungefähr jetzt eine Woche oder zwei Wochen Zeit, dich darüber zu freuen, dass es auch mal so laufen kann, aber ja, genau, also nee, gar nicht. Und da wird man dann auch gut angemacht.
Das stimmt, aber verrückter Ansatz. Ich glaube, dass dieses Positivbeispiel, ich fasse es mal kurz zusammen, für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht mitbekommen haben sollten, in die letzte Schilderung von Gerolf, wo er einen Autofahrer freundlich und offensichtlich in absolut passenden Ton gesagt hat, dass es hier nicht so eine gute Idee ist zu parken und der später dann nochmal kam und sich quasi dafür bedankt hat für diesen Impuls, weil er selber gemerkt hat, da hat er irgendwie was falsch gemacht, finde ich nach wie vor aus seiner Perspektive übrigens wahnsinnig bewunderungsmäßig. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das immer schaffen würde. Jedenfalls will ich nur sagen, so eine Situation ist ja wohl dreimal wertvoller als das andere Ding, dass man dann zurückkeift, weil das ist ja das fast schon Erwartbare. Also deswegen zehre noch ein bisschen Kraft. Das hat jetzt fast was Ratgebermäßiges, aber ich finde wirklich, das war ein Positivbeispiel, was fünfmal anschreien wettmacht, mindestens.
Ja, du meinst, ich soll mich ein bisschen daran festhalten?
Ja.
Okay, das mache ich.
Mach das. Ja. Und jetzt halten wir uns an unserem Konzept ein bisschen fest und fangen an mit dem Fahrradpodcast an, hier bei Detektor FM.
Ich würde sagen, halt dich am besten Strudel deines Lebens fest. Und neben Strudel ist natürlich Radfahren eine super Sache und macht in vielen Fällen ziemlich viel Spaß. Radfahren kann aber auch stressig sein und richtig gehend gefährlich. Das wissen wahrscheinlich die meisten von uns. Zum Beispiel gefährlich kann es werden im engen Stadtverkehr und wenn man eng überholt wird. Wiebke Mroos hat sich in ihrer Masterarbeit mit dem Thema Überholabstände beschäftigt und wir reden natürlich drüber.
Weil es auch eine preiswürdige Masterarbeit war, deswegen sprechen wir drüber. Und wir reden auch über Fahrradtechnik, denn damit kann man zwar viel Spaß haben, aber durchaus auch einigen Frust. Werden wir später, denke ich, auch noch drüber reden. Ich zum Beispiel habe mal da was kaputt gemacht, aber ich werde es später noch erzählen. Zum Beispiel, wenn man nämlich das richtige Innenlager sucht und angesichts der Vielfalt vielleicht auch überfordert ist oder dann am Ende irgendwas kaputt macht, weil man keine richtige Ahnung hat, so wie ich. Wie immer in solchen Fällen fragen wir deswegen Leute, die sich wirklich damit auskennen, nämlich Jens Klötzer vom Tourmagazin. Und der kann uns tatsächlich helfen. Der hat nämlich eine Übersicht über diese ganzen Fragen.
Ja, und Christian, nur so für den Notizblock, falls wir hier mal auf der Suche nach einer neuen Rubrik sind, finde ich.
Was hat Christian schon kaputt gemacht?
Nee, ich finde einfach, ich habe da mal was kaputt gemacht. Ist eigentlich Finde ich schon, finde ich ziemlich gut. Schreibe ich mir auf, ist es ja auch dokumentiert in unserem Fahrrad- und Kuchentagebuch namens Antritt. Wir legen los mit Wiebke Mroos.
Wir alle bewegen uns mit dem Fahrrad vermutlich ziemlich oft im Straßenverkehr und dort ist ja längst nicht alles fein. Das thematisieren wir hier auch hin und wieder in diesem Podcast. Kritische Situationen haben sicher die allermeisten Menschen schon mal erlebt. Viele berichten auch, viele Radfahrende, von potenziell lebensgefährlichen Situationen oder auch Szenarien. Und ein Problem dabei sind Überholabstände. Wenn man also von schnelleren Verkehrsteilnehmern mit zu geringem Abstand überholt wird, klar, da geht's oft auch ums Auto.
Wiebke Mroos von der Bauhaus-Universität Weimar hat sich in ihrer Masterarbeit dem Thema Überholabstände gewidmet und genauer untersucht, wie wir überholt werden und wie das mit der Infrastruktur zusammenhängt. Kürzlich hat sie für die Masterarbeit den Förderpreis des Deutschen Verkehrssicherheitsrats bekommen und spätestens da haben wir gedacht, jetzt müssen wir wirklich mal nachfragen. Wir wollen mit ihr also drüber sprechen, über Überholabstände und sagen Hallo nach Erfurt. Hallo Wiebke.
Hallo ihr zwei nach Leipzig.
Aufbau und Anwendung eines Messverfahrens zur Erhebung und Auswertung der seitlichen Überholabstände zwischen Kfz und Radverkehr im Innerortsbereich sowie Analyse ausgewählter Einflussfaktoren. So heißt deine Masterarbeit und wir fragen uns als erstes, warum hast du dir gerade dieses Thema ausgesucht?
Genau, das Thema hat mehr mich ausgesucht, als dass ich das Thema ausgesucht habe. Und zwar ist mein Betreuer auf mich zugekommen und hat gesagt, hey Wiebke, du fährst doch gerne Fahrrad. Ich hätte da eine Idee für deine Masterarbeit. Denk mal drüber nach, ob du dir das vorstellen kannst. Es geht um Verkehrssicherheit für Radfahrende und zwar konkret um Überholabstände. Du solltest ein Messverfahren aufbauen, das Überholabstände misst und das entsprechend auch auswerten. Und ich habe drüber nachgedacht und gesagt, jo, das Thema passt auf jeden Fall. Freue ich mich, wenn ich mich damit auseinandersetzen darf. Und so hat das Thema mich gefunden.
Warum passt denn auf jeden Fall? Hattest du schon so gewisse Erlebnisse zum Thema Überholabstände oder ist es weniger persönlich?
Genau, ich fahre super viel Rad im Alltag und habe lange als Fahrradkurierin gearbeitet während meines Bachelors. Da war ich noch in Aachen und habe da tagtäglich gemerkt, wie es ist, in der Stadt Fahrrad zu fahren und auch deutlich zu eng überholt zu werden. Da waren auch Doring-Unfälle ein Thema, oder nicht Unfälle, aber sehr kritische Situationen. An Kreuzungen hatte ich Probleme, aber halt auch im Längsverkehr. Das heißt, wenn ich auf einem Schutzstreifen unterwegs war, der ja vermeintlich mich schützen soll und trotzdem das Gefühl hatte, ich fühle mich hier nicht wohl. Insofern, persönliche Berührungspunkte sind da. Ich glaube, so geht's vielen, die im Alltag auf dem Rad unterwegs sind. Und genau, insofern hat das insofern gepasst, aber ich studiere auch Umweltingenieurwissenschaften mit Vertiefung Verkehrsplanung, das heißt auch fachlich hat es mich interessiert.
Du hast Doring angesprochen, das müssen wir kurz erklären, das ist das, wenn die Fahrradtür aufgeht zum Beispiel, oder?
Genau, wenn rechts am Fahrbahnrand ein Fahrzeug steht, parkend und plötzlich die Tür aufgeht und du als Mensch auf dem Fahrrad dann ganz schnell reagieren musst, damit du eben nicht in der Tür landest.
Jetzt hat Gerolf ja den Titel deiner Masterarbeit vorgelesen und hier bei uns in unseren Notizen sind es 4 Zeilen. Gibt es auch eine Kurzfassung?
Überholabstände im Radverkehr zwischen Fahrradfahrenden und Autofahrenden.
Und was genau hast du eigentlich da untersucht?
Ich habe mir angeschaut, wie es ist, mit dem Fahrrad halt in der Stadt unterwegs zu sein. Einerseits auf Schutzstreifen, wie ich gerade schon gesagt habe, die ja vermeintlich dazu da sind, uns zu schützen, zumindest suggeriert das der Name, aber auch im Mischverkehr ohne Schutzstreifen, das heißt auf einer Fahrbahn, wo jetzt keine Markierungen extra für den Radverkehr sind und habe mir in diesen Situationen angeschaut, wie werde ich überholt, mit wie viel Abstand überholen mich Autofahrenden und das habe ich mir auch unter dem Gesichtspunkt angeguckt, macht es einen Unterschied, wo ich als Radfahrende unterwegs bin, also ob ich für die Autofahrenden extra schön weit rechts fahre, damit sie viel Platz haben, mich zu überholen. Oder ob ich schön mittig fahre nach dem Motto, überholt mich ganz oder gar nicht. Ob das auch einen Unterschied macht. Das beides habe ich mir angeschaut.
Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat, der spricht auf seiner Webseite von einem Feldversuch. Bist du die einzige Person, die daran beteiligt war? Oder hast du auch noch andere Radfahrende in den Verkehr geschickt?
Für meine Masterarbeit war ich jetzt selbst die einzige Testfahrerin, bin rund 400 Kilometer durch Weimar auf ausgewählten Streckenabschnitten unterwegs gewesen. Ist auch zu lustigen Situationen gekommen, wenn die Gärtner am Straßenrand sich so beim 10. Mal, dass ich da hoch und runter gefahren bin, dann doch mal gefragt haben, so, was macht die Frau da? Sie ist schon öfter hier vorbeigefahren. Genau, weil halt auch ein Einflussfaktor auf Überholabstände der Radfahrende selbst sein kann. Wie sieht er oder sie aus? Ist ein Kinderanhänger hinten am Fahrrad? Oder trägt er sie einen Helm, Warnweste? Und um da möglichst diesen Faktor konstant zu halten, saß halt immer ich auf dem Fahrrad, immer mit ähnlichen Klamotten, immer mit Helm auf dem Kopf und genau, konnte das ausschließen, dass es nicht daran liegt.
Und wie hast du die Abstände gemessen?
Die Abstände habe ich mit dem Open Bike Sensor gemessen. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist. Das ist ein Ultraschall-Sensor zur Abstandsmessung, der frei verfügbar im Internet auf GitHub unter anderem zu finden ist. Das heißt, es ist ein Projekt, wo jeder mitmachen kann, sich die Anleitungen runterladen kann, sich an Bestellungen beteiligen kann, um die einzelnen Bauteile zu bekommen und sich das Messgerät am Ende selbst zusammenbauen kann und zu Hause bei sich ans Fahrrad basteln kann, loslegen kann, um dann Überholabstände zu messen.
Jetzt hast du schon beschrieben, dass du eine ganze Menge unterwegs warst. Was ist denn vielleicht so das Allerwichtigste, was du dabei gelernt hast, was du rausbekommen hast?
Im Jahr 2020 gab es ja die StVO-Novelle, das jetzt auch wirklich mit einem Wert verankert in der StVO, also in der Straßenverkehrsordnung steht, Radfahrende müssen innerorts mit mindestens 1,50 Meter Abstand überholt werden. Und es gibt auch Studien, die sagen, dass Autofahrende besonders vorsichtig sind beim Überholen des Radverkehrs. Ich habe aber bei meinen Messwerten festgestellt, im Schnitt wurde ich mit unter 1,30 Meter überholt. Das heißt, diese 1,50 Meter, die jetzt gesetzlich auch verankert sind, die wurden in 3/4 der Fälle nicht eingehalten. Ich wurde enger überholt. Und ich fahre viel Rad, wie ich schon gesagt habe. Ich komme damit zurecht. Ich fühle mich nicht wohl, aber es ist in Ordnung. Aber gerade so die Menschen, wo wir sagen, es wäre doch super, wenn mehr Leute Fahrrad fahren, denen kann ich es nicht verübeln, wenn die sagen, ich fühle mich nicht wohl auf dem Fahrrad. Weil ich halt auch nachmessen konnte, okay, ich kann auch verstehen, warum, weil man nämlich zu eng überholt wird.
Im Schnitt 1,30 Meter klingt danach, dass es auch manchmal noch viel enger gewesen sein muss. Gab es so wirklich gefährliche Situationen?
Eine Situation, da habe ich mich wirklich unwohl gefühlt. Da habe ich quasi den Außenspiegel des Fahrzeugs direkt an meiner Lenkeraußenkante gehabt. Das war eine der Situationen, wo ich möglichst mittig auf der Fahrbahn gefahren bin, um zu schauen, werde ich richtig überholt oder nicht. Und da war es von dem Autofahren ganz klar, zumindest von mir jetzt angenommen, so ein Zeichen, ich zeig dir Radfahrerin mal, wo du hingehörst, nämlich nicht mitten auf die Straße. Da habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Ansonsten zum Glück alles relativ entspannt.
Du hast schon angesprochen, dass du auch das untersucht hast, also ganz rechts fahren oder eben in der Mitte. Gibt es da eine Tendenz, wo es sicherer ist oder sagen wir mal, wo mehr Abstand gehalten wurde?
Also im Mischverkehr ohne jegliche Markierungen auf der Straße für Radfahrende war es tatsächlich egal, wie ich gefahren bin. Der Abstand war in etwa immer bei rund 1,30, die Abstand gehalten wurden, egal ob ich jetzt rechts ganz weit an der Bordsteinkante gefahren bin oder nicht. Das gilt aber nicht für Schutzstreifen. Bei Schutzstreifen war es tatsächlich so, je weiter rechts ich gefahren bin, desto größer war der Abstand, mit dem ich überholt wurde. Dafür habe ich jetzt mit meiner Masterarbeit zu wenig Daten, um das wirklich gesichert zu sagen, aber was eine Tendenz darauf schließen lässt, dass sich die Menschen im Auto mehr an der Markierung von dem Schutzstreifen orientieren, als daran, wo ich unterwegs bin. Das heißt, wenn ich relativ weit links gefahren bin, war es den Autofahrenden relativ egal, sondern sie sind eher, haben sich halt orientiert an der Markierung von dem von dem Schutzstreifen.
Dann sollten wir vielleicht nochmal klären für die Leute, die da nicht so ganz begriffsfest sind. Ein Schutzstreifen ist so ein markierter Streifen, der mit so einer unterbrochenen Linie markiert ist, oder?
Genau. Das ist ein Angebot für Radfahrende. Das muss man nicht benutzen. Also es ist nicht der Radfahrstreifen, bei dem tatsächlich Benutzungspflicht herrscht, weil da auch ein weißes Fahrrad auf blauem Grund quasi den Radfahrstreifen markiert, sondern es ist diese gestrichelte Linie, wie du gerade schon gesagt hast, wo auch ein Fahrrad Piktogramm zu sehen ist, aber nicht, was nicht benutzt werden muss, zwingend.
dann ist es doch eigentlich ein Widerspruch, also zumindest im Wortsinn, ne? Also das Ding heißt Schutzstreifen und du hast festgestellt, der schützt mich gar nicht in allen Situationen. Wie beurteilst du denn den Schutzstreifen an sich? Kommt er seinem Zweck nach?
Zumindest nicht so, wie er aktuell ausgeführt ist. Die Regelbreite von Schutzstreifen sind 1,50 Meter. Das heißt, genau die Breite, mit der man überholt werden soll, aber die brauche ich ja schon, oder ein Stück davon brauche ich ja zumindest, um selbst zu fahren. Das heißt, es ist klar, dass ein Auto mich nicht überholen kann mit genügend Abstand, wenn es einfach an der Schutzstreifen-Außenkante quasi langfährt. Und dafür sind sie halt aktuell zu schmal, weil sie Autofahrer dazu veranlassen, sich eher an der Markierung zu orientieren und zu denken, ja, passt ja alles. Es passt aber nicht alles, weil der Schutzstreifen selbst zu schmal ist. Insofern, so wie sie aktuell angelegt sind, schützen sie mich als Radfahrerin nicht. Das Problem ist aber, wenn ich, und das ist jetzt nicht Teil meiner Masterarbeit gewesen, aber was ich so aus persönlichen Gesprächen herausgefunden habe, dass sich viele Leute, die nicht so oft auf dem Fahrrad sitzen, wohler fühlen, wenn da ein Schutzstreifen aufgemalt ist, weil sie dann wissen, okay, hier bin ich richtig, hier darf ich überhaupt fahren. Und es ist nicht so, wie wo man theoretisch sicherer überholt wird, nämlich im Mischverkehr ohne Schutzstreifen, wo keine Markierungen sind. Da ist aber oft die Tendenz bei Leuten, die nicht so oft auf dem Fahrrad sitzen, darf ich hier überhaupt fahren? Bin ich hier überhaupt richtig? Ich mag lieber so einen Schutzstreifen, wo auch ein Piktogramm ist, nach dem Motto, hier mit dem Fahrrad kann man gut fahren. Und deswegen ist es erst recht kritisch zu sehen, dass es überall Schutzstreifen gibt, die Schutz suggerieren, wo die Überholabstände aber geringer sind als im Mischverkehr ohne Schutzstreifen.
Das heißt ja auch, wenn man jetzt das weiterdenkt, dass, ich sag mal, da wirklich noch einiges verbessert werden müsste. Was wäre denn eine gute Infrastruktur? Also wäre es beispielsweise einfach, die Schutzstreifen doppelt so groß zu machen? Wäre das schon ein Ansatz?
Mehr Platz wäre auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz. Aber auch ein großes Problem in Städten, dass sich sowieso schon um Flächen gestritten wird. Aber das wäre definitiv ein sehr guter Anfang, so wie die Infrastruktur bisher besteht, dass man da einfach größere Flächen für den Radverkehr schafft. In anderen Ländern, beispielsweise in Dänemark, ist es so, dass beispielsweise wirklich jedem Verkehrsteilnehmerin auf einer unterschiedlichen Höhenniveau Platz eingeräumt wird. Das heißt, die FußgängerInnen sind auf einem Niveau unterwegs, dann gibt es eine kleine Mini-Bordsteinkante quasi zum Radverkehr und eine größere Bordsteinkante zum Autoverkehr. Da ist es noch getrennter und jede Fraktion im Straßenverkehr fühlt sich noch sicherer. Da müsste es natürlich noch mehr Umbauten im Straßenverkehr geben. Insofern wären einfach breitere Schutzstreifen die einfachere Variante, weil sie bloß eine andere Markierung erfordern würden.
Jetzt geht es mir zumindest so, und ich vermute, ich bin nicht der Einzige, dass mir sofort eine ganz konkrete Situation einfällt, wo ich weiß, dass für diese Unterteilung, wie du die skizziert hast und auch für den Vorschlag von Christian, breitere Schutzstreifen, wahrscheinlich nicht genügend Platz da ist. Also ich habe das Gefühl, in manchen Straßen werden Schutzstreifen auch markiert, um überhaupt so den Anschein zu erwecken, wir haben ja was getan, aber eigentlich ist das Problem nicht gelöst. Was machen wir denn da? Also wenn wir jetzt sagen, wir haben dort entweder nur einen schmalen Schutzstreifen oder keinen, was würdest du bevorzugen? Soll man die zu schmalen Streifen einfach wegmarkieren oder wie sagt man?
Das ist eine gute Frage, wo ich selbst jetzt auch noch nicht die beste Lösung gefunden habe. Im Zweifelsfall wäre es auf jeden Fall keine singuläre Maßnahme, dass man nur den Schutzstreifen wegnehmen würde oder breiter machen würde, sondern beispielsweise auch die Geschwindigkeiten für den Kfz-Verkehr runternehmen würde. Oder es gibt ja mittlerweile auch in der StVO ein Zeichen, dass einspurige Fahrzeuge nicht überholt werden dürfen, sodass man bei solchen engen Stellen auch mal temporär einführen könnte, okay, hier darf gerade nicht überholt werden, egal wer da auf der Straße unterwegs ist. Und wenn es der langsame Opa auf seinem Rad mit tiefem Einstieg ist, der da ganz gemütlich herradelt, dann muss halt gewartet werden. Also dass man da verschiedene Möglichkeiten in Erwägung zieht und im Einzelfall guckt, wie kann man die Situation an dieser Stelle entschärfen.
Ja, und jetzt reden wir hier einen großen Teil der Zeit über konkrete Infrastruktur. Du hast vorhin aber auch erwähnt, 1,30 Meter war der Abstand im Durchschnitt und du meintest, wenn ich mich richtig erinnere, 2/3 aller Autofahrenden überholen mit einem Abstand von unter 1,50. Habe ich das richtig im Kopf?
Genau, das hast du richtig im Kopf.
Okay, das bedeutet ja, fernab der Diskussion um konkrete Infrastruktur, dass 2/3 aller Überholenden sich nicht an die Vorschriften der StVO halten. Also inwiefern ist es ein Infrastrukturproblem oder ist es nicht auch ein Problem der, wie soll ich sagen, mangelnden Regeltreue, vielleicht auch mangelnder Überwachung?
Es spielt sicherlich auch da wieder Verschiedenes zusammen. Ich kann es jetzt aus dem Fahrradurlaub in Südspanien berichten. Da war an vielen Straßen außerorts nochmal ein kurzer Hinweis. Hey, 1,50 Meter Abstand halten zum Radverkehr. Hier ist eine Strecke, wo viele Radfahrer unterwegs sind. Passt ein bisschen auf. Und das war ein Schild, was da wirklich alle paar Kilometer mal aufgetaucht ist. Sowas habe ich hier in Deutschland noch gar nicht gesehen. Und in Südspanien wurde ich tatsächlich auch sehr, sehr gut überholt, sage ich mal. Im Zweifelsfall, wenn eine Kurve kam, wurde ich nicht überholt. Und teilweise, wenn die Straßen so schmal waren, ist tatsächlich das Auto ins Bankett gefahren, um mich überholen zu können. Also es ist von der Straße abgefahren und noch so ein bisschen durch den Schotter am Rand von der Straße, um mich wirklich mit genügend Abstand zu überholen. Das ist was ich aus Deutschland nicht kenne und wo wir sicherlich auch relativ mit wenig Kosten nochmal für mehr Aufmerksamkeit sorgen können. Wie viel ist überhaupt 1,50 Meter? Weil ich glaube, ganz oft ist es auch nicht das Nicht-Wollen, dass man mit genügend Abstand überholt, sondern einfach diese fehlende Erfahrung, wie viel sind denn 1,50 Meter? Man sitzt ja auf der linken Seite im Auto, der Radfahrer, die Radfahrerin ist irgendwo rechts von einem. Das heißt, natürlich ist der Überholabstand jetzt nicht von, wie du im Auto sitzt, zum Radfahrenden, sondern von der Außenkante von deinem Auto zum Radfahren. Aber dieses Gespür erstmal zu entwickeln, ich glaube, da könnte man auch noch viel machen mit Informationskampagnen, mit vielleicht mal auch so Graffiti auf dem Boden. So viel sind überhaupt 1,50 Meter. Guck mal, da musst du die Spur für wechseln. Du kannst nicht auf deiner Spur bleiben und mit genug Abstand überholen. Also ich glaube, auch da kann man viel machen. Nichtsdestotrotz würde ich auch die Infrastruktur mitdenken.
Ja, und wenn wir einmal dabei sind, du hast gesagt, gemessen werden die 1,50 von der Außenkante des Überholenden und dann beim Radfahrer habe ich das Gefühl, das ist auch nicht immer klar, bis wohin da gemessen wird. Also geht's da auch um die Außenkante des Fahrrades?
So habe ich es in meiner Masterarbeit am Ende gemacht. Also es gibt keine konkreten Daten oder konkreten Werte in der STVO. Man muss vom Außenkante des Außenspiegels bis zur Außenkante des Lenkers oder ähnliches messen. So habe ich es aber, und so hat es auch der RDFC beispielsweise definiert, dass man einfach jeweils vom Fahrzeug die äußersten Punkte nimmt und von denen aus den Überholabstand misst. Das heißt, auch auf dem Fahrrad, wenn man jetzt mit einem breiten Mountainbike-Lenker unterwegs ist, noch die Ellenbogen ausfährt, man misst jetzt nicht vom äußersten Punkt des Ellenbogens bis zum Auto, weil da kann es natürlich immer Unterschiede geben, aber man misst von der Außenkante oder von der äußersten Punkt vom Fahrrad, heißt in der Regel der Lenker. Aber wenn man beispielsweise einen Kinderanhänger hinten an Fahrrad hat, kann auch der breiter sein als der Lenker.
Heißt aber, wenn ich das richtig verstehe, dass die 1,50 Meter auch nicht ganz wasserfest definiert sind, ne? Wie die gemessen werden.
Ja, das ist richtig.
Jetzt könnte man ja ketzerisch sagen, naja, da hast du jetzt eine Masterarbeit geschrieben und das ist auch alles ganz interessant. Aber es ist ja tatsächlich auch so, dass du da auch den Preis des Deutschen Verkehrssicherheitsrates gewonnen hast mit dieser Arbeit. Was bedeutet das für dich? Ist ja wirklich jetzt nicht normal, mit einer Masterarbeit gleich einen Preis zu gewinnen.
Genau, das ist so ziemlich, glaube ich, das Coolste, was einem passieren kann, wenn man Abschlussarbeit geschrieben hat, dass man auch noch dafür ausgezeichnet und auf einer Bühne geehrt wird. Und ich habe mich sehr darüber gefreut und auch mich gefreut, dass der Deutsche Verkehrssicherheitsrat das Thema als relevant erachtet hat. Also es war, oder eine andere Masterarbeit, die geehrt wurde, da ging es um automatisiertes Fahren und sicherlich alles, was so in diese Technikdebatte und alternative Antriebe und automatisiertes Fahren angeht, ist auch super wichtig. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass auch der Radverkehr da so einen hohen Stellenwert bei gemessen bekommen hat. Und ja, genau, dass meine Masterarbeit mit ausgezeichnet wurde.
Und kannst du ungefähr abschätzen oder hast du vielleicht so eine Ahnung davon, welche Wirkung die jetzt haben könnte? Also du hast da jetzt eine erhöhte Sichtbarkeit. Wir sprechen auch hier im Podcast miteinander und wir sind sicher nicht die Einzigen, die das in ihrem Medium thematisieren. Was denkst du, in welcher Form könnten deine Erkenntnisse in die Praxis einfließen?
Ich denke mal vor allem als eine von vielen Grundlagen. Die Messung von Überholabständen, das kam jetzt erst in den letzten Jahren auf, dass das auch mal aus Sicht der Radfahrenden sich angeschaut wurde. Wie ist denn das Ganze? Und nicht nur aus Sicht von Autofahrenden, wie die Infrastruktur aktuell ausgestaltet ist. Und insofern, glaube ich, ist es ein wichtiger Baustein. Aber dafür ist eine Masterarbeit viel zu klein, um da jetzt direkt Maßnahmen von beispielsweise abzuleiten. Aber es hat auf jeden Fall jetzt über den Deutschen Verkehrssicherheitsrat, über euch, Medium gefunden, um genau Präsenz und noch mehr Präsenz zu bekommen und kann dadurch als Ausgang, denke ich, dienen, noch mehr sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, noch mehr Daten auch zu erheben und dann hoffentlich den Radverkehr für alle sicherer zu machen.
Dann spiele ich an der Stelle mal den Wissenschaftler. Welche Forschungsfragen sind denn jetzt noch offen? Was würdest du jetzt als nächstes angehen?
Einerseits ist überhaupt noch offen diese 1,50 Meter. Wo kommen die überhaupt her? Sind die wissenschaftlich fundiert, dass es auch Sinn ergibt, sage ich mal, 1,50 Meter Überholabstand zu halten? Oder ist es nicht vielleicht ein Stück weit auch geschwindigkeitsabhängig? Ich meine, klar, außerorts sind es 2 Meter und nicht 1,50 Meter. Aber es sind Werte, die irgendwann mal in der Rechtsprechung aufgetaucht sind und jetzt halt den Weg in die StVO gefunden haben. Aber ich kann jetzt auch wieder nur aus nicht wissenschaftlicher, aber persönlicher Erfahrung sagen, es macht für mich schon einen Unterschied, wie ich überholt werde. Ob da jemand sehr beschleunigen muss und damit Vollgas an mir vorbeidüst, mit meinetwegen auch 1,50 Meter, oder ob der Geschwindigkeitsunterschied zwischen mir und dem Auto gar nicht so hoch ist und es ein eher lockeres aneinander vorbeifahren ist. Das heißt, das wäre auf jeden Fall nochmal interessant, zu schauen, machen die 1,50 Meter überhaupt Sinn und ist das nicht vielleicht auch wieder was, wo man dran eher über Geschwindigkeiten im Straßenverkehr zueinander zwischen Radverkehr und Autoverkehr arbeiten kann und dafür mehr auch gefühlte Sicherheit zu sorgen. Und dann ist es auf jeden Fall auch noch interessant, genau diesen Punkt der gefühlten Wahrnehmung stärker auszubauen. Da gibt es auch verschiedene Messmethoden, um zu schauen, wie fühlt sich denn der Mensch auf dem Fahrrad, wenn er wie überholt wird oder ähnliches. Und ich glaube, auch das ist wichtig, um mal die Position von Radfahrenden noch mehr zu stärken, dass es nicht nur ein ist, naja, ich fühle mich halt unwohl, sondern dass dieses Gefühlte auch mal quantifiziert wird, um dann zu sagen, hey, das ist ein Gefühl, aber dieses Gefühl lohnt es, ernst genommen zu werden.
Jetzt haben wir ganz viel über den Status quo gesprochen und über Fragen, die du geklärt hast und auch über Fragen, die noch offen sind. Vielleicht können wir zum Ende des Gesprächs kurz drüber sprechen. Hast du sowas wie eine Vision? Hast du eine Vorstellung einer, sage ich mal, Organisation des Verkehrs, von der du sagst, da möchte ich gern hin, das halte ich für eine gute Lösung?
Meine Vision beinhaltet auf jeden Fall weniger eigene Autos. Also gerade in Städten, es muss nicht komplett autofrei sein, aber autoarm darf es sehr, sehr gerne sein. Dann lösen wir auch das Platzproblem, dass halt aktuell nicht genug Platz da ist für alles, was wir im Straßenraum machen wollen. Das heißt Aufenthalt, Straßenbäume, Straßengrün, Kinderspielen, Terrassen, Möbel, wie auch immer. Also für mich ist eine Stadt, in der ich wohnen möchte, eine lebenswerte Stadt. Und das wiederum geht nur mit weniger Autos, vor allem auch mit weniger Autos, die einfach ja 95% der Zeit rumstehen und Platz verbrauchen. Und gleichzeitig fahre ich zwar super gern und super viel Fahrrad, aber ich möchte keine reine Fahrradstadt haben. Also ich möchte schon eine Stadt, die einfach vielfältig ist und wo Leute zu Fuß gehen, mit dem Roller fahren und mit dem Rad fahren, aber halt genau die Art und Weise der Fortbewegung wählen können, die sie am schnellsten und entspanntesten von A nach B bringt, nicht unbedingt das Auto, und wo auch der ÖPNV gut läuft und wo man Platz zum Spielen und für Grün etc. hat.
Und in meiner Vorstellung von einer guten Stadt, da spielen auch Schienenfahrzeuge noch eine Rolle.
Auf jeden Fall, ja.
Natürlich. Und Nachtschienenfahrzeuge. Ja.
Aber das ist so ein privates Ding, das hat in diesem Gespräch nichts zu suchen. Denn wir haben gesprochen mit Wiebke Moos von der Bauhaus-Universität Weimar. Sie hat sich in ihrer Masterarbeit den Überholabständen im Straßenverkehr gewidmet und hat dafür auch einen Förderpreis des Deutschen Verkehrssicherheitsrats bekommen. Wiebke, wir sagen vielen Dank für das Gespräch, dass du uns hier ein bisschen weiter aufgeklärt hast. Und so viel können wir sagen, glaube ich. Auf dem Weg zur Vision wünschen wir guten Rückenwind.
Vielen Dank. Danke fürs schöne Gespräch.
Ich gehe davon aus, dass du dieselbe hier in der direkten Umgebung liegende Situation im Kopf hattest, wo diese Radstreifenmarkierung überhaupt nicht ist überhaupt nicht befriedigend.
Ja, unbefriedigend könnte man sogar sagen.
Unbefriedigend und auch wirklich gefährlich.
Ja.
Ja, genau.
Ja, habe ich auch vermutlich ähnlich assoziiert wie du beim Herradeln ins Studio.
Ja.
Eigentlich jeden Tag.
Ja. Ja, und ich, also das finde ich schon wirklich überraschend, ne? Also diese 1,50 Meter und 2 Meter, dass die jetzt definiert sind, das ist ein Schritt so, aber dass die eben dann doch nicht genau definiert sind und eigentlich nicht genau festgelegt ist, von wo nach wo misst man die eigentlich.
Das finde ich, sollten wir wirklich nochmal nachgucken, weil es muss, also ich kann mir das ja kaum vorstellen, dass in Deutschland sowas nicht klar definiert
ja,
ist.
Ja, das ist eigentlich würde man das nicht vermuten, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die, also ich finde diese 2/3 der Autofahrenden, die mit zu engem Abstand überholen, das finde ich schon echt eine Hausnummer. Also das ist überhaupt nicht cool. Und ja, ich könnte mir vorstellen, wenn das nicht klar definiert ist, dass dadurch, dass es sich ja, wie du weißt, beim Fahrrad um ein Einspurfahrzeug handelt, dass vielleicht man oder einige Menschen davon ausgehen, intuitiv, das wird jetzt von der Spur gemessen, von der Mitte. Aber stimmt ja nicht. Also ist ja logisch.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Auf jeden Fall finde ich das, also ich kann das nachvollziehen, dass Radstreifen manchmal überhaupt nicht gut sind. Und ich finde es krass, dass das nicht definiert ist und so eng überholt wird.
Ja, finde ich auch. Und ich finde auch, das hat sie ja gesagt, dass es quasi nur dann gut funktioniert auf dem Radstreifen, wenn man ganz rechts fährt. Und das darf eigentlich nicht sein, weil man ja sich auch auf dem Radstreifen vielleicht mal überholt und so. Also ja, also.
Ja, und dann kommt genau. Das Dooring dazu.
Ja,
und
böse sollte man Geschichten. Drüber, aber vielleicht kriegen wir es ja doch nochmal raus, wie das ist mit den 1,50. Oder da draußen weiß es jemand und schreibt uns eine Mail an antritt@detektor.fm. Vielleicht ist das ja doch irgendwo ganz klar definiert. Oder wir rufen mal bei der Polizei und fragen, ob die das überhaupt kontrollieren.
Zu unserer Ehrenrettung müssen wir sagen, dass wir diese Moderation relativ kurzfristig nach der Aufzeichnung mit Wiebke aufzeichnen. Wir hätten sie jetzt natürlich auch noch recherchieren können, aber wir machen es hier.
Du musstest ja noch Kaffee trinken.
Ja, was du machen musstest, das sage ich nicht. Ich sage nur Marillenstrudel. Auf jeden Fall kenne ich diese Beschilderung mit diesem Überholabstand, wo auf den hingewiesen wird. Die kenne ich auch aus Frankreich.
Da habe ich sie auch schon mal gesehen.
Ja. Fiel mir ein. Mhm. Und
obwohl man auch sagen muss, ja, in der generellen Tendenz überholen die da freundlicher, aber auch dort gibt es krasse Situationen. Ne? Also es ist nicht
absolut. Naja. Bin ich auch immer skeptisch bei solchen Schilderungen. In dem und dem Land ist das ganz anders.
Genau,
und
da pauschal wird so, kann man also, das, glaube ich, so nicht
ja,
sagen.
Das ja, das gibt's, aber kommt ja auch immer auf die Situation an. Und wenn ich irgendwo in den Urlaub fahre, dann fahre ich da eher nicht im Stadtverkehr und so. Mhm. Ja, Fakt ist, eng wird's überall. Und so, wie sagt man, Nachtigall-mäßig und
Trapsen?
Hase und ja und so oder Hase und Igel-mäßig, ne? Wir kommen wieder auf das Problem Platzverteilung und öffentlicher Raum und ruhender Verkehr und wie lang steht da wer eigentlich rum und wie wird das
ist ja auch genau angesprochen worden.
Wir kommen immer wieder dahin und leider ist es so, dass nicht nur die 1,50 Meter nicht ganz klar definiert sind, sondern es ist auch nicht definiert, was ist eigentlich ein Innenlagerstandard? Denn Innenlager, da wo man also eine Kurbel ins Fahrrad schraubt oder ja, so ungefähr pseudowissenschaftlich, populärwissenschaftlich erklärt, ist das vielleicht richtig. Es gibt zu viele dieser Standards, damit sind es eigentlich keine Standards mehr. Und wir mussten endlich mal nachfragen bei Jens Klötzer, was es damit auf sich hat und wie wir uns da orientieren können.
Na dann.
Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
Die Fahrradwelt, die ist voll mit den unterschiedlichsten Fahrradmodellen. Da gibt es Mountainbikes verschiedener Typen. Es gibt Rennräder, es gibt Stadträder, es gibt Cargobikes, es gibt Liegeräder, es gibt Tandems. Und die alle haben aber eins gemeinsam. Über eine Tretkurbel wird Muskelkraft in den Antrieb eingeleitet und aus der Drehbewegung wird Vortrieb.
Damit sich aber eine Tretkurbel gut und ohne zu rumpeln drehen kann, braucht es ein Innenlager. Manche sagen auch Tretlager dazu. Und davon gibt es eine ganze Menge Typen. Die Vielfalt hier kann manchmal ziemlich verwirren. Und wir wollen das Gegenteil bewirken in dieser Ausgabe, in dieser Episode hier. Und sortieren mal verschiedene Innenlagertypen mit einem, der sich da auskennen sollte und auch auskennt. Jens Klötzer, nämlich vom Tourmagazin, ist wieder hier bei uns im Studio. Wir sagen Hallo Jens und schönen guten Tag.
Hallo und schönen guten Tag.
Wie heißt denn jetzt eigentlich richtig? Tretlager oder Innenlager?
Das ist beides geläufig und beides richtig.
Okay, kann man beides, ist so wie der oder das oder die Nutella.
Das heißt ja eigentlich nur das Nutella.
Oh, du, da, jetzt hat er den Köder ausgelegt und du steigst, du hast 2 Sekunden wartest und dann steigst du doch drauf ein.
Ja, die heißt es natürlich, ist ja ganz klar.
Okay.
Ja, aber okay, man kann also beides sagen, Trittlager oder
Inder. Man kann beides sagen und es ist beides richtig.
Und es ist nicht irgendwie, das eine klingt ein bisschen doof und das andere.
Nö.
Ja.
Wobei manche Menschen unter Tretlager, die meinen damit auch eine Kurbel. Aber da geht es
ja,
dann schon los.
Ja, genau, unter Tretlager wird manchmal das komplette System verstanden mit Kurbel und Kettenblatt und das Innenlager nur das Lager. Aber wenn man Tretlager sagt, ist, glaube ich, weiß jeder, was gemeint ist.
Okay. Außenliegendes Innenlager. Können wir uns schon mal notieren? diese Welt der Innenlager, die ist ziemlich unübersichtlich und voller Kürzel. Da gibt es zum Beispiel ITA, BSA, BB30, PressFit, BB Ride und noch viel mehr. Warum ist denn das so?
Und warum habe ich davon noch nie gehört?
Warum hast du dann noch, weil man sich, wenn das Rad einmal fährt, damit eigentlich nicht mehr beschäftigen möchte und sollte. Ja, warum ist das so? Das ist so eine historische Entwicklung. Als die Rahmen noch aus Metall waren oder aus Stahl, da hat man die Lager eingeschraubt in Gewinde. Die Rahmen hatten dann immer Gewinde. Und als dann die Carbonrahmen aufkamen, wurde das mit den Gewinden schwierig. Also man kann Gewinde in Carbon schneiden, aber hält nicht lange. Und man hat dann angefangen, so Aluhülsen einzupressen, wo man die Lager eingeschraubt hat. Und dann haben die eingepressten Aluhülsen Probleme gemacht. Und dann sind Hersteller mal auf die Idee gekommen und haben gesagt, wir lassen mal die Gewinde weg und pressen die Lager direkt ein. Der Nächste hat das gesehen und hat gesagt, ich kann das besser und hat sich ein neues System einfallen lassen. Und so kam es zu so einem, ja, man könnte Wildwuchs sagen. Es gibt etliche Standards inzwischen.
Da könnte man jetzt denken, vor dem Carbonrahmen oder vielleicht auch vor dem Alurahmen war alles gut. Ist aber eigentlich auch ein Trugschluss, oder? Also ich kann mich auch erinnern, wenn man so einen ganz alten irgendwie im französischen Rahmen oder irgendwas hat, da kann man ja auch in die eine oder andere Falle treten, was das Innenlager betrifft.
Absolut. Also es hat auch nicht nur Vorteile. Man wollte nämlich auch einen ganz wichtigen Nachteil mit den gepressten Lagern vermeiden, nämlich das Gewinde im Rahmen. Weil wenn das beschädigt ist, und das geht schnell, wenn man mal das Lager wechselt, dann kann das ganz schnell passieren.
Das habe ich schon geschafft.
Und dann ist halt der Rahmen hinüber und ziemlich viel Wert vernichtet. Und da hat man versucht, 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Einmal das technisch besser zu machen und B, den Wechsel einfacher zu gestalten und dass der Rahmen eben auch wieder reparabel oder länger hält.
Zumal ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass es ja auch verschiedene geschraubte Innenlager auch in der Stahlrahmenzeit gab. Ne?
Auch das gab es, klar, das war dann so eher geografisch bedingt. Ne? Die Abkürzung ITA steht für italienisches Gewinde, das hat sich andersrum gedreht.
Wer hätte das gedacht, Christian, geht gerade ein Licht auf.
Als das englische BSA-Gewinde und es gab auch noch ein französisches, das hatte eine andere Steigung. Aber wurscht, weil prinzipiell funktioniert, haben sie alle gleich.
Und es gab sogar auch gepresste Lager, schon in Stahlrahmen.
Gab es schon, das stimmt, Vorläufer sozusagen, aber damals war das Gewindelager noch robuster und hat sich durchgesetzt.
Wer uns regelmäßig zuhört, dem oder der ist vielleicht auch aufgefallen, dass wir hier relativ oft über ganz verschiedene Standards reden, wo es eben gar keinen echten Standard gibt, sondern jeder macht da so ein bisschen, werkelt so ein bisschen vor sich hin. Jetzt bin ich ja ein Freund davon, Dinge zu sortieren. Wie kann man denn sortieren? Also wir haben schon so ein paar Oberbegriffe gehört, glaube ich, so Presslager, Schraub und so. Gibt es da eine sinnvolle Sortierung?
Ja, also den ersten groben Unterscheidungspunkt haben wir schon gemacht. Es gibt geschraubte und gepresste Lager. Das ist mal der größte Unterschied, weil man das auch sofort am Rahmen erkennt. Ist ein Gewinde drin oder ist keins drin? Und ja, danach nach den Maßen, ne? Also Gehäusedurchmesser am Tretlager, Lagerdurchmesser, der Wellendurchmesser spielt eine Rolle. Also das ist dann, entspricht dann dem Innendurchmesser des Lagers. Die Wellenlänge, die zur Gehäusebreite passen muss.
Was ist denn eine Welle?
Also das ist die Achse zwischen den Kurbeln, die die Kraft überträgt. Das ist die Tretlagerwelle.
Und da muss man jetzt aber auch sagen, es gibt Innenlager, da ist quasi eine Welle dabei und es gibt Innenlager, da ist sie nicht dabei, weil da ist nämlich die Welle an der Kurbel schon dran.
Ja,
ich bin
ganz genau,
noch
ja.
verwirrter, noch verwirrter als Christian Bollert, das will was heißen. Entschuldigung.
Das ist in Ordnung, ja, in dem Fall absolut berechtigt.
Genau, also die ursprünglichen Innenlager hatten die Welle quasi mit drin. Das war so ein Vierkant, wo man die Kurbeln drauf gesteckt hat. Und man ist dann irgendwann dazu übergegangen, die Welle direkt an die Kurbel mit dran zu machen, weil man sie dann ein bisschen größer im Durchmesser machen konnte. Es ist alles ein bisschen leichter geworden und auch technisch massiver und steifer.
Jetzt hast du schon so verschiedene Sachen genannt. Also Durchmesser der Welle, die Länge der Welle, Durchmesser der Lagerpassung der Lager war, glaube ich, auch... ja, was mache ich jetzt? Muss ich das alles ausmessen? Also stellen wir uns mal vor, ich habe einen Rahmen und ich habe irgendeine Kurbel und die möchte ich jetzt irgendwie verheiraten. Jetzt gehe ich da mit dem Messschieber ran oder was?
Na, muss man erstmal nicht, sondern ich würde mich erstmal kundig machen, was hat denn der Rahmen für einen Innenlager? Standard in Anführungszeichen.
Jens das lässt macht Gänsefüßchen in die Luft.
Das lässt sich meistens relativ einfach rausfinden. Und dann weiß ich nämlich schon sehr, sehr viel.
Übers Internet zum Beispiel oder so.
Zum Beispiel oder beim Hersteller nachfragen oder beim Händler. Die können einem das in der Regel sagen. Und dann weiß ich schon sehr, sehr viel. Dann brauche ich nämlich die ganzen Maße nicht, sondern ich merke mir dieses Kürzel. Und dann schaue ich, welches Lager ich brauche und ob meine Kurbel dazu passt. Ja.
Welches Kürzel zum Beispiel? Sag mal eins.
Zum Beispiel das Kürzel BB30 oder BB30A oder Pressfit oder
ITA.
ITA.
Was sagt BB30? Wofür steht es?
BB30 ist ein, im Grunde ist es ein Markenname. Und die 30 steht für den Durchmesser der Welle in dem Fall. Ich weiß aber dann nur den Durchmesser der Welle. Ich kenne noch nicht die Gehäusebreite und so. Dann gab es noch BB30A zum Beispiel. Da wurde das Gehäuse ein bisschen breiter, aber die Welle war immer noch 30 mm. Es ist besser, man merkt sich das Kürzel, weil dann muss ich mir nicht keine großen anderen Zahlen merken.
Das klingt für mich ja so, als ob man eigentlich ein A0-Plakat braucht, um überhaupt mal so eine Gesamtübersicht zu bekommen.
Das ist, ja.
Müssen wir mal Christiane fragen. Ob die in der Werkstatt
so ein Hinterzimmer haben, wo sie dann immer heimlich nachgucken können.
Matrix,
Das hängt in Werkstätten hängt das teilweise wirklich, weil es verwirrend ist.
Ja, meistens neben dem Plakat für Schaltaugen.
Und was ist jetzt dieses, also du hast gesagt Pressfit, ist dann jetzt Pressfit gleich Pressfit? Das heißt, oder gibt es da auch noch Unterschiede vielleicht?
Ja, da gibt es auch noch Unterschiede, Es gibt also Pressfit 86, ich glaube, das ist der verbreitetste Standard. Da geht aber, die 86 ist dann nicht der Wellendurchmesser, sondern die Gehäusebreite. Und da gibt es auch wieder verschiedene Formen. Also man sollte sich schon kundig machen, wie heißt das genau, was mein Rahmen da braucht, und dann komme ich in der Regel weiter.
Und wir wollen das jetzt ja hier sortieren, haben wir uns ja vorgenommen. Mein Gefühl sagt mir, wir sind noch nicht genau an der Stelle, wo man da durchsieht. Kann ich denn mit dem richtigen Lager jede Kurbel in jeden Rahmen bauen?
Nein, das geht nicht in allen Fällen. Es gibt geometrische Beschränkungen, wo es nicht mehr funktioniert, einfach weil zum Beispiel die Welle zu kurz ist, respektive das Lagergehäuse zu breit, oder die Welle ist zu dick, beziehungsweise das Lagergehäuse zu schmal und es passen keine Lager mehr dazwischen. Dann funktioniert es nicht. Aber es hat sich eine ganze Adapterindustrie entwickelt, die es möglich macht, verschiedenste Rahmen mit verschiedensten Kurbeln zu kombinieren, und da geht viel.
Die Adapterindustrie, das sind dann die Firmen, die auch gleichzeitig diese vielen verschiedenen Schaltaugen herstellen.
Okay. Ja, die Nische ist ja manchmal ein interessanter Produktbereich.
Absolut, ja, das sind spannende Firmen, die sich wirklich auf sowas total spezialisiert haben und Adapterlösungen für Tretlager anbieten.
Jetzt bin ich ja so ein bisschen der Typ, der wirklich relativ wenig Ahnung hat, leider von Technik, aber um mal einen Vergleich zu machen, ist das so ein bisschen wie, wenn ich die SIM-Karte in drei verschiedenen Größen reinschieben kann?
Ja, das ist ein sehr schöner Vergleich, genau. Da geht es dann eben um Durchmesser und Längen, und die kann man auffüttern oder, genau.
Okay, an der Stelle bin ich dann raus.
Ja, Telefone, das
aber,
ist...
Ach so, ja, okay. Aber du hast erwähnt, es gibt diese Wellen, also auch in verschiedenen Durchmessern. Wie viele gibt es da eigentlich?
Aus dem Kopf fallen mir also jetzt aktuell zwei ein.
Oder so eigentlich drei, schon, oder? 24, 30 und es gibt ja auch noch DAP.
Ja, wobei, die würde ich mit in die 30 mm Welle zählen, die an der einen Seite ein bisschen reduziert wurde. Hm.
Und jetzt hast du gesagt, es gibt also grundsätzlich, also wir orientieren uns erstmal daran, was haben wir für eine Welle, also was soll da für eine Kurbel rein, kann ich also gucken, was brauche ich da, dann gucke ich, was hat mein Tretlagergehäuse für Maße, und ist es geschraubt oder ist es gepresst? Ganz praktisch, was muss ich denn beachten bei einem geschraubten Lager und bei einem gepressten? Also ich habe zum Beispiel schon mal sowas gehört, dass man mal ein Gewinde nachfräsen sollte oder so. Ist wahrscheinlich bei einem gepressten nicht so praktisch, oder?
Braucht man ja kein Gewinde.
Ach so.
Also man muss da sehr umsichtig vorgehen. Und wenn man nicht das richtige Werkzeug zu Hause hat, würde ich auch dazu raten, zum Händler zu gehen, weil man auch recht relativ viel kaputt machen kann und großen Schaden anrichten kann, nämlich den Rahmen zerstören. Und Deswegen würde ich schauen, dass ich beim geschraubten Innenlager das richtige Werkzeug habe, dort sehr darauf achte, dass es gerade eingeschraubt wird und nicht schwer geht, ein bisschen Fett dran machen und auch bei gepressten Lagern sehr darauf achten, dass sie gerade eingepresst werden und sich nicht verkanten, solche Sachen. Da muss man schon sehr umsichtig sein, ja.
Dieser Fahrradpodcast hier hat ja für mich persönlich auch so ein bisschen so eine therapeutische Funktion und ich war mal in einer Selbsthilfewerkstatt und habe tatsächlich
scheint ja gut funktioniert zu haben.
Versucht, so ein Innenlager zu tauschen und habe dabei alles kaputt gemacht. Da muss man schon ein bisschen wirklich, du sagst es, ne, vorsichtig sein und sich vorher auch ein bisschen Gedanken machen. Das ist nicht so meine Stärke.
Absolut und sich auch ein bisschen informieren, ja. Also bei den Gewindelagern war immer schon der größte Fehler die Gewinderichtung. Ja? Wenn ich da die linke Schale in die rechte Seite schrauben wollte, dann war das Gewinde sofort hinüber. Das Material ist oft auch weich bei Alurahmen oder diese dünnen Lagerschalen und das sind so ganz, ganz feine Gewindegänge. Wenn man da mal so ein bisschen drüber, dann ist es ganz schnell kaputt und hinüber.
Also ich versuche es mal zusammenzufassen oder so ein Zwischenfazit. Also ich habe die geschraubten Lager, dann sollte ich das Gewinde eventuell nachschneiden. Ich habe auch schon gehört, dass man die Seiten des Gewindes, also die, wie nennt man das?
Die Stirnflächen des Drehlagergehäuses.
Die Stirnflächen abfräsen, ja, falls da noch Lack ist.
Genau.
So, und beim Pressfit wird es also eingepresst, muss ich auch vorsichtig sein. Klingt für mich danach als Orientierung. Falls ich die dafür benötigten Werkzeuge nicht in meiner überdimensionalen Werkzeugkiste habe, dann ab zu den Leuten, die das haben und die das öfter benutzen, richtig?
Absolut.
Jetzt habe ich im Vorfeld von Gerolf noch erfahren, dass es noch ein bisschen komplizierter ist und dass Innenlager Patronen sein können, Lagerschalen oder auch als einzelne Lager. Was sind denn da jetzt nochmal die Unterschiede?
Also diese Patronenlager waren oder sind Gewindelager in aller Regel. Es gab auch gepresste, ganz seltene Fälle, aber in der Regel sind es Gewindelager und da ist die Welle gleich mit drin. Ja? Das heißt dann Patrone, weil man so ein kompaktes Gehäuse schon hat, wo so eine Welle durchgeht, ist abgedichtet, die Lager sind da drin und diese ganze Patrone schraube ich in den Rahmen rein.
So ein Stück quasi.
Genau. Und das hat man sich dann eben irgendwann gespart mit den gepressten Lagern. Man hat versucht, die Lager direkt in den Rahmen zu pressen. Das ist der letzte Fall, den du genannt hast. Ist davon aber ziemlich schnell wieder weggekommen, weil es sehr viele Probleme gemacht hat. Also die Lagersitze, gerade bei Carbonrahmen, wenn die dann noch aus Carbonen relativ weich sind, die bleiben nicht so, wie sie sind. Also die verschleißen. Und das ist ein Problem, weil die fangen dann an, Spiel zu kriegen, kommt Dreck und Wasser rein und es fängt an zu knacken. Davon ist man ziemlich schnell wieder weggekommen und hat deswegen dann jetzt diese sogenannte Pressfit-Technik entwickelt, wo dieses Lager nochmal in einem kleinen Gehäuse sitzt und dieses Gehäuse ist jetzt in der Regel aus Kunststoff, das ist relativ weich, da wird das zerstört und nicht der Rahmen und das wird dann in den Rahmen eingepresst.
Jetzt haben wir vorhin schon gelernt von dir, dass diese Pressfit-Lager vor allem mit den Carbonrahmen kamen. Ich lese aber in letzter Zeit immer mehr davon, dass neue Fahrradmodelle wieder mit geschraubten Lagern vorgestellt werden. Und das wird oft auch in so einem positiven Kontext erwähnt. So, wenn es dann immer diese Plus-Minus-Aufstellung am Ende von irgendwelchen Radvorstellungen gibt, dann ist immer Plus geschraubtes Lager. Wie beurteilst du das technisch? Ist das besser?
Ich würde nicht sagen besser. Es hat halt den Vorteil der längeren Haltbarkeit. Das hat man aber eben erst durch die Erfahrung mit den gepressten Lagern so mitbekommen, dass die Gewindelager durch ihre große Auflagefläche auf dem Gewinde einfach besser im Rahmen gehalten werden und bei den gepressten Lagern es dann doch immer wieder zu Problemen gab. Also wir haben halt da ein ungünstiges oder ein kompliziertes Lastkollektiv. Da wird lastet das komplette Fahrergewicht drauf, wenn man in den Pedalen steht. Wenn dann noch ein Schlagloch von unten kommt, dann ist es richtig viel Last. Und außerdem ist es halt nicht symmetrisch. Ja, da wird reingetreten, da wird an allen Seiten irgendwie gezerrt und gedrückt an dem System. Und das ist für so ein Lager nicht so einfach und auch für den Lagersitz nicht so einfach zu handeln. Und da hat man gemerkt, okay, die Dinger verschleißen, die fangen an zu knacken. Kunden werden unzufrieden und viele Händler und Kunden haben dann sich diese geschraubten Lager wieder zurückgewünscht, weil sie doch länger halten, wenn man entsprechend vorsichtig damit umgegangen ist. Und das kommt jetzt so langsam wieder.
Danke erstmal für das Wort Lastkollektiv. Das ist wirklich gut.
Aber der neue Titel des Fahrradpodcasts.
Ah, ja, was hast du vor? Ja. Aber ich kann mich auch so erinnern an die, oder ne, da hat man ja eigentlich bis heute Carbonrahmen, diese Tretlagergehäuse aufgrund dieses Lastkollektivs, diese komplizierten, werden die Tretlagergehäuse schön groß. Es geht immer um Steifigkeit, um Kraftübertragung. Die sind manchmal auch relativ breit, um ordentlich steif zu sein. Sind die geschraubten Lager, vielleicht auch die neueren Typs, können die auch so breit sein wie diese breiten Pressfit-Lager? Oder muss man da wieder den Kompromiss machen und sagen, naja, dann gehen wir hier wieder schmaler? Grüße ans Lastkollektiv.
Nee, also die neuen geschraubten Lager, du spielst auf diesen T47 Standard an.
Ich spiele auf gar nichts
an. Der jetzt rausgekommen ist. Und der ist natürlich schon so konstruiert, dass auch die modernen Antriebe verbaut werden können. Also es ist ja schon so, dass da immer Rahmen- und Komponentenhersteller zusammenspielen müssen. Die Kurbel muss in den Rahmen passen und kommt jetzt das Lager vom Komponentenhersteller oder kommt es vom Rahmenhersteller? Und da macht es jetzt natürlich keinen Sinn, einen Rahmen mit altem Standard zu bauen, wo die neuen Komponenten nicht mehr dran passen.
Alter Standard wäre dann BSA zum Beispiel.
Richtig, ja. Genau. Und da ist das Lagergehäuse viel zu schmal, als dass die dicken Wellen mitsamt Lager durchpassen würden. Also es sind die neuen Gewindlager, haben jetzt deutlich größere Durchmesser und sind auch breiter abgestützt.
Das heißt, diese T47, die du gerade schon erwähnt hast, das ist eine gute Sache?
Das ist eine gute Sache, ja. Im Grunde ist das so der Versuch, das Beste aus zwei Welten zu verbinden. Man hat also keinen Lagersitz mehr, der zum Rahmen gehört, sondern der sich durch Ein- und Ausschrauben tauschen lässt. Es lässt sich mit dem ursprünglichen geschraubten Lager eigentlich gar nicht so richtig vergleichen, sondern es ist eigentlich ein eingeschraubter Lagersitz.
Jetzt bin ich ja hier fast schon nur Zaungast beim Lastkollektiv, aber wer stellt denn die her? Du hast schon gesagt, manchmal sind es die Komponentenhersteller, die auch was machen, manchmal sind es die Rahmenhersteller. Mhm. Also wer sind so die Produzenten?
Also die Produzenten der Lager sind in der Regel die Komponentenhersteller, aber in enger Abstimmung mit Rahmenentwicklern. Und ja, man kann sich nur so ein bisschen ausmalen, wie das abläuft. Wenn ich ein Fahrradhersteller bin, der jetzt einen großen Namen am Markt hat und eine gewisse Macht, dann kann ich das vielleicht gegen Komponentenherstellern gegenüber durchsetzen, sagen, ich will das so machen und ich will, dass eure Kurbel da reinpasst und baut mir ein Lager dafür oder macht das so, dass es passt. Aber wenn ich ein relativ kleiner bin, brauche ich damit wahrscheinlich nicht ankommen.
Was macht man dann?
Sich an einen Standard halten, den es schon gibt.
Anpassen.
Ja.
Es gibt ja genug davon. ein bisschen Verwirrung will ich noch stiften.
Danke.
Bitte. Für dich immer. Es gibt diesen, wie vorhin schon genannt, ne, diesen Kontext oder du weißt schon, was ich meine. Es wird ein Rahmen vorgestellt, es wird positiv bewertet. Okay, da ist wieder ein geschraubtes Innenlager drin, wie zum Beispiel T47. Klammer auf, ich habe gehört, da gibt es sogar auch unterschiedliche Typen, die beide T47 heißen.
Wahrscheinlich,
ja. Ja, gibt's. Aber so, da sind die einen befriedigt, und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, eigentlich ist, wenn man es richtig macht, Pressfit doch die bessere Lösung, weil ich ja bei T47, ich habe auf beiden Seiten ein Gewinde und diese Gewinde müssen ja, mir sind die Fachbegriffe gerade nicht im Kopf, aber die müssen genau fluchten, die müssen genau aufeinander ausgerichtet sein und wie du vorhin schon erwähnt hast, die gepressten Lagerscheiben beim Pressfit, wenn die aus diesem Kunststoff sind, wo der Kunststoff so ein bisschen Toleranzen hat, habe ich auch schon gelesen, so dass Leute gesagt haben, wenn es richtig gemacht ist, ist Pressfit eigentlich das Bessere. Meine Schlussfolgerung daraus ist, wenn T47 dann von einem Hersteller, dem ich wirklich vertraue und bei dem dieses Vertrauen hoffentlich nicht enttäuscht wird, dass das wirklich präzise gefertigt ist. Also andersrum gefragt, um meine Redezeit zu beenden, soll ich T47 von einem ganz günstigen Hersteller kaufen oder so ein auf irgendwelchen chinesischen Websites oder so? Oder
du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich finde es eine ganz schwierige Frage, weil ich das nicht pauschalisieren würde. Also man kann sicher Glück haben und ein sehr gut funktionierendes T47-Lager von einem Billighersteller bekommen. Kann auch Pech haben und die Gewinde fluchten nicht, aber man kann auch bei den Pressfit-Lagern Pech haben. Also die müssen ja auch fluchten und vor allen Dingen müssen die Stirnflächen auch gerade sein. Wenn die nicht stimmen und ich presse das Lager ein, sitzt auch das Kunststofflager schief. Aber du hast schon recht, so diese Pressfit-Lager in den Kunststoffhülsen, die haben sich schon bewährt, also trotz aller Kritik an gepressten Lagern und den vielen Problemen, die es damit gab, hat man das mit diesen weichen Kunststoffhülsen, auch wenn die ganz billig anmuten, so vom Material her, hat man diese Probleme ganz gut in den Griff bekommen tatsächlich, ja.
Ja, und der Vorteil der Patrone, die Christian vorhin schon genannt hat, war ja auch, dass sich die beiden Gewinde gut zueinander ausrichten, ne?
Ja, richtig. So, ja. Die hatten so eine konische Gegenschale, die das dann nochmal so ein bisschen gerade gezogen hat, richtig, ja.
Und dann habe ich jetzt nämlich noch was gesehen. gibt es für Pressfit-Lager quasi Lager, nein, das sind eigentlich Hülsen, die miteinander verschraubt werden.
Mhm,
ja. Links und rechts, wo ich mir dann auch wieder mit meinem rudimentären technischen Verständnis denke, okay, damit richten die sich ordentlich aufeinander aus.
Genau, damit richten die sich aus, sodass die Lager genau fluchten und nicht irgendwie verkanten und die Welle sauber durchgeht.
Christian, bist du noch am Start?
Ich bin total am Start, weil ich bin leicht verwirrt, habe aber das Gefühl, mehr gelernt zu haben in den letzten, über 20 Minuten und frage mich jetzt eigentlich eine ganz große zentrale Frage, die mir immer wieder kommt, wenn es zum Beispiel um Schaltaugen geht oder um ähnliche Sachen, wo es so wahnsinnig viele Standards gibt oder eben keine Standards. Wird es in Zukunft Standards geben? Also wird es dann doch irgendwie ein bisschen einheitlicher werden, weil zum Beispiel die eine Technologie ein bisschen nachhaltiger ist? Oder, und das ist so ein bisschen das, was ich so raushöre, es wird weiterhin ganz, ganz viele Standards geben oder Standard ist halt eigentlich gar nicht das richtige Wort, ne? Sagen wir mal Definition, weil das eine einen Vorteil hat und das andere auch.
Ja, ich habe keine Glaskugel und so ein bisschen ist da...
Schade.
Ja, so ein bisschen spielt dann halt auch der Zufall die Rolle, ne? Ob das so klappt oder nicht. Wünschen würden es sich wahrscheinlich alle, dass es einen Standard gibt, aber welchen? Da ist man sich sicher nicht einig.
Jetzt hat Christian ja am Anfang dieses Gesprächs gesagt, wir wollen dafür sorgen, dass die Verwirrung abnimmt. Ich bin mir an diesem Punkt noch nicht sicher, ob uns das gelungen ist. Was ich immer mache, wenn ich weiterhin verwirrt bin, das kommt manchmal vor, dann frage ich jemanden, der sich auskennt, also frage ich jetzt nochmal dich, und zwar einfach du selbst, welchen Lagertyp bevorzugst du? Also nehmen wir mal an, das ist irgendein neues Rahmenset erschienen, Jens Klötzer verliebt sich, sagt, das ist genau das, was ich brauche. Und am Ende traut er sich auch noch auf den Innenlagerstandard zu schauen, weil damit steht und fällt alles. Was muss da stehen, damit du sagst, das ist mein Rahmen?
Bei mir wohl PF 86. Glaube ich.
So, und das musst du jetzt erklären, was ist das?
Das ist Pressfit 86, das ist die Version mit diesen Kunststoffhülsen, die wir vorhin erklärt haben, Shimano-Standard, wobei man dann aber nicht nur Shimano-Gruppen verbauen kann, sondern durchaus auch Campagnolo. Ich würde aber schon mir vorher Gedanken machen, welche Schaltgruppe will ich denn fahren oder welche Kurbel, weil, wenn die in den Rahmen passen muss, sich auch den richtigen Rahmen kaufen, ne? Dass ich nicht den falschen kaufe. Also wenn ich einen PF86-Rahmen kaufe, kriege ich zum Beispiel keine SRAM-Kurbel rein. Sondern da brauche ich ein Größchenlagerdurchmesser.
Also das ist schon immer eine ziemlich klare Richtungsentscheidung auch.
Die Adapterindustrie kann da auch nicht noch nachhelfen.
Da kann sie nicht nachhelfen, nee, weil die SRAM-Welle da einfach zu dick ist, um da durchzupassen.
Ja. Okay, und warum jetzt Pressfit bei dir ganz persönlich und nicht das Geschraubte, über das sich ja eigentlich alle zu freuen scheinen?
Ja, ganz persönlich habe ich damit gute Erfahrungen gemacht, insofern, dass die bei mir sehr lange halten, die Sachen. Also das ist sicher auch eine Frage des Fahrertyps und wo fährt man und wie schwer ist man und so. Ob das eher sensibel ist und schnell verschleißt, dann würde ich vielleicht doch auf ein geschraubtes achten. Ich bei meinem Fliegengewicht habe da nicht so viel Probleme und dann würde ich tatsächlich auf die gepressten gehen, auch weil sie sehr viel billiger sind, wenn sie dann doch mal kaputt sind. Raus und ein neues rein, weiß nicht, was die kosten, 24, 29 Euro sowas. Die sind nicht besonders teuer.
Das heißt, deine Tretlager gehen nicht so oft kaputt?
Meine Tretlager gehen nicht sehr oft kaputt, nee.
So ein Sprinter-Typ wieder, Jens. Der
ich pflege aber auch ein bisschen.
Ja, da können wir jetzt noch die Gegenfrage stellen oder nach dem Gegenpol fragen. Mhm. Welcher Lagertyp macht denn nach deiner Erfahrung am meisten Sorgen? Also bei welchem würdest du mir zum Beispiel sagen, Gerold, Finger weg von dem Rahmen, das gibt nur Stress mit dem Kram?
Also sofort bei Rahmen, wo die Lager direkt in Carbon-Lagersitze gelegt werden oder eingepresst werden.
BB30
zum Beispiel, BB30A, BB386, ja, das sind so Sachen. Man muss aber ein bisschen gucken, die ganz Ultraleichtbaurahmen, die haben dann so Lagersitze aus Carbon. So, die sind relativ weich, die fangen schon an, beim ersten Einpressen fangen die schon an zu verschleißen. Wenn man die dann noch zweimal wechseln muss und da noch ein bisschen Dreck dazwischen kommt und so, dann leiern diese Lagersitze aus und die kriegen Spiel und wackeln und knacken und knarzen und man kriegt es nicht mehr in den Griff. Der Rahmen ist Schrott. Und da würde ich ein bisschen drauf achten. Es gibt natürlich welche, die dort Metallhülsen einkleben, einlaminieren. Kann gut funktionieren, wenn es gut gemacht ist, aber auch da kann sich die Verbindung lösen und so. Das schon eher. Aber ich würde, wenn es nicht unbedingt der Traumrahmen ist, die Finger von Rahmen lassen, wo die Lager direkt eingelegt werden, sondern dass man schon Schalen hat, die man einschrauben oder einpressen kann, wo man die Lager dann extra nochmal rein und raus machen kann.
Was mich jetzt ganz am Ende noch interessieren würde, weil ich da natürlich auch ein bisschen hellhörig geworden bin, dass bei dir die Tretlager nicht so oft kaputt gehen. Du hast gesagt, du pflegst sie auch. Mhm. Der Top-Tipp zum Tretlager pflegen. Könnte vielleicht nochmal eine eigene Episode sein, aber jetzt hier an dieser Stelle.
Einmal im Jahr die Kurbel ausbauen, ordentlich sauber machen, ein bisschen Fett dran und gucken, dass halt ja vor allen Dingen kein Wasser reinkommt. Das ist der Tod für die meisten Innenlager. Wasser und Dreck. Und
also wirklich nachfetten auch.
Eine großzügige Fettschicht außen auf dem Ring, die hilft da schon viel.
Ja. Wollte ich gerade fragen, diese sogenannten Industrielager, was ja auch so ein eigentlich ein bisschen halb verirrter Name ist. Wie fette ich die denn da? Mache ich diese Dichtung ab?
Nee,
oder?
Die gar nicht, sondern das Fett, das da drin ist, sollte da drin bleiben, sondern ich schmier oben auf die Dichtung nochmal eine dicke Fettschicht drauf, weil die Dichtung ist halt nicht ganz dicht. Ne? Das ist so ein ganz...
Das
ist ein
Betrug. Das sage ich ja immer. Die Dichtung ist nicht ganz dicht. Das ist
Da ist natürlich ein Spalt, weil sich das ja drehen muss. Und das Tretlager sitzt da unten sehr exponiert im Wasserspray und Dreck und so. Und da kann schon mal was reinkommen. Und wenn man da ein bisschen mit Fett vorbeugt, hilft das schon viel.
Ja, aber wenn du sagst, kein Wasser. Ich meine, jetzt beginnt die...
Hat schon begonnen.
Wegen Matsch, ne? Dies und das. Heißt das nicht im Regen fahren oder heißt das nicht an die Tankstelle zum Sauberspritzen nach dem Crossrennen oder was bedeutet das?
Also das natürlich darf man im Regen fahren, dafür sind Fahrräder da.
Vielen Dank.
Vor allen Dingen die mit Schutzblechen. Ich würde vermeiden, dort direkt mit einem Hochdruckstrahler wirklich so in diese Lücke dort reinzuhalten, weil dann ist es fast sicher, dass man durch die Dichtung Wasser durchdrückt, sondern dort damit ein bisschen Abstand rangehen. Und ja, wenn man, wie gesagt, vorher ein bisschen so eine schützende Fettschicht drauf macht, dann hält das schon viel weg.
Ja, und obwohl mir Christian ein Zeichen gibt, eine letzte Servicefrage aus deiner Erfahrung, denn ich vermute, also ich weiß, dass du viele Zuschriften bekommst von Tourlesern und also gerade auch zu technischen Fragen. Wie ist das denn, wenn ich so einen Rahmen habe, bei dem der Lagersitz irgendwie zerstört ist? Also meinetwegen mit diesen direkt eingelegten, direkt eingepressten Lagern ohne Plastikschale. Deiner Erfahrung nach, wird sowas so reguliert, also dass das als kriegt man einen Austauschrahmen, wird das anerkannt?
Nee.
Das heißt? Das
ist Verschleiß und Verschleiß unterliegt nicht mal einer Garantie. Regel ist der Rahmen Schrott und ja, man kann es nochmal versuchen irgendwie einzukleben mit Loctite, also so einem Schraubenkleber, der das da versucht ein bisschen in Position zu halten, aber die Erfahrung sagt, das sind alles nur Notlösungen, die nicht besonders lange halten.
Augen auf beim
Lagerkauf.
Ja, oder beim Rahmenkauf.
Ja,
und
beides. Ja.
Und allem, was dazugehört. Wir haben versucht, in dieser Folge von Klingel bei Klötzer in ungefähr einer halben Stunde ein bisschen Licht ins Dunkel oder in die Verwirrung zu bringen, was Innenlager und Innenlagerstandards anbelangt.
Kann man ja in der Regel auch nicht reingucken, wenn sie eingebaut sind. Ja.
Stimmt.
Das.
Oder wenn man reingucken kann, sollte man die Finger davon lassen.
Ein wahres Wort gelassen ausgesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir komplett alle Verwirrung entfernt haben, aber es ist auch so vielfältig, dass das vielleicht in 30 Minuten Audio gar nicht bis zum letzten Punkt geht.
Na, aber ich kann sagen, einige Verwirrung ist bei mir aufgelöst worden, aber neue entstanden. Das ist toll. Ja. Aber gut, auch dafür sind wir ja teilweise da, hier im Lastkollektiv.
Richtig. Vielen Dank, Jens. Gute Fahrt.
Danke euch auch.
Siehst du klarer?
Jetzt nach unserem Gespräch?
Ja.
Ja, habe ich ja schon. Ja, doch. Also ich glaube, etwas mehr verstanden zu haben, aber dabei natürlich auch schon wieder noch viele neue Fragen zu haben. Also es ist ja oft, wenn man sich mit Dingen eingehender beschäftigt. Vorher hatte ich keine bis gar keine Ahnung. Jetzt habe ich gar keine Ahnung.
Dein, also kleiner Sofort-Test aus dem echten Leben, dein Titanfahrrad, was hat das für einen Innenlagerstandard?
Keine Ahnung.
Okay.
Ja.
Gut, und dann möchte ich gerne ausweichen auf ein anderes Thema. Du hast gesagt, ich habe da mal was kaputt gemacht. An was hast du dabei gedacht?
Ich habe wirklich mal, das habe ich ja ganz kurz angerissen, in der Selbsthilfewerkstatt vor 15 Jahren oder so, selber ein Innenlager austauschen wollen und dabei das neue Innenlager komplett geschrottet. Immerhin nicht den Rahmen, aber das Lager. Und habe es dann auch in eine Werkstatt gebracht, weil ich gesagt habe, okay, das hat mich irgendwie, ich weiß nicht, 2 Stunden gekostet. Und die hatten ja alles. Die hatten das ganze Werkzeug und so, ne, alles das, was Jens auch angesprochen hat.
Gab aber einen Anwenderfehler.
Aber es gab einen klaren Anwenderfehler offensichtlich. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich glaube, das, was er angesprochen hatte, Ich glaube, ich habe es sozusagen von der falschen Seite und so, aber...
Wäre meine Vermutung gewesen. Vor 15 Jahren klingt nach Patrone, Patroneninnenlager.
Wahrscheinlich. Es war so ein altes Stadtrad.
Ach so, ja. Nee,
also
okay.
Jetzt nicht irgendwie,
und dann links und rechts vertauscht.
Vermutlich. Würde ich jetzt mir heute selbst attestieren, aber kann ja auch noch schlimmer gewesen sein.
Ja, ja. Komfort, ja.
Hast du schon mal ein Inlager? Ja klar, komm, ein Inlager hast du auch schon mal kaputt gemacht.
Nee, das fällt mir nicht ein.
Was?
Aber mir fällt was anderes ein.
Ja, los.
Also mein, das, ich habe... ich habe gedacht, ich wäre schlau oder ja. Nein.
Das habe ich auch schon mal gedacht, ja.
Ja, ey, weißt du, ich habe dich am Anfang dieser Aufzeichnung, habe ich dich echt hier zweimal ordentlich gesagt.
Ja,
ja,
von...
und du lachst. Ja. Okay, ja, ja. Gut, haben wir uns verstanden.
Ja, ja, niemals würde ich ja ins Gesicht. Ja.
Ich wollte einen hydraulischen Schaltbremshebel, der eine elektronische Schaltung bedient, den wollte ich wechseln an einem doppelsitzigen Fahrzeug und habe mich so ein bisschen...
Ein Spurfahrzeug?
Natürlich. Mhm. Danke. Ja.
Ja, ja. Ich höre zu. Ja. Du glaubst es immer nicht, aber es ist so, dass ich auch zuhöre.
Da ist ein Learning, ja. Wie man so sagt. Ja. So, also, ich wollte den wechseln und wie du weißt, muss man ja, wenn man das an der Hydraulikleitung macht, da muss man den Pinöpel und die Olive wechseln normalerweise.
Klar.
Ja, ja. Ne? Und ich habe
eines der wichtigsten Takeaways, die ich da...
Ja. Oh yeah, ja, ja, gib mir mehr. Ja. Und,
du hast angefangen.
Ja, klar. Und dann habe ich mich kurz informiert und so haben Leute gesagt, naja, wenn die Olive noch nicht so gequetscht ist und so, dann kannst du die auch in dem neuen Hebel verbauen. Ich wollte das machen. Kleiner Teaser noch, spätabends, es sollte am nächsten Morgen losgehen mit dem Einspurfahrzeug, dem Doppelsitzigen.
Das ist immer die beste Idee, ja, kurz genau. Vor der Tour noch schnell irgendwas machen, ja.
Und anstatt die Leitung vorschriftsmäßig zu kürzen, den neuen Pinöpel zu verpressen und vorher die neue Olive darüber geschoben zu haben, die auch alle vorlagen, also es mangelte nicht an Material, habe ich gedacht,
Pinöpel finde ich auch gut.
Ja, dann wenn das hier so gesagt wird, dass man da auch die alte Olive und so da verbauen kann, das habe ich gemacht, war ein bisschen schwergängig, ja, und dann irgendwann hat es geknackt. Und dann hat es den Griffkörper dort, wo das reingeschraubt wird, also den Leitungseingang hat es gesprengt und damit war ein dreistelliger Betrag, ja, der war
hinüber.
Hinüber, genau. Jetzt habe ich also, falls ich mal einen Ersatz, irgendwie Taster für einen linken Hebel brauche, da hätte ich jetzt was da. Ich kann das jetzt ausschlachten, aber hat sich echt voll gelohnt. Das ist mir sofort eingefallen, weil ich habe da mal was kaputt gemacht. Zum Glück handelt es sich um ein eigenes Fahrzeug, weil am schlimmsten finde ich, also am allerschlimmsten
ist es, wenn das... Für Freunde oder Freundinnen, ja. Ich kann das mal machen, ist gar kein Problem.
Ja, genau. Mhm. Oder irgendwas geliehen und dann, ich habe da aus Versehen was kaputt gemacht, was eigentlich dir gehört. Gar nicht mal so cool. Genau,
nee,
das fiel
nicht.
Mir ein. Ja. So, aber wirklich, ich habe es mir notiert, ich saß jetzt nicht nochmal, aber es ist ein grandioser Titel für eine Rubrik.
So. Kannst du kostenlos verwenden, ist freigegeben hier an dieser Stelle für dich.
Ah, vielen Dank. Mhm. Du bist so freigebig.
Ja, ja, so bin ich. Führung ist das Stichwort.
Ja. Führung durch Marillenstrudel. Ja. Wann sprechen wir eigentlich über den nächsten Kuchen?
Ich glaube, wir sprechen über den nächsten Kuchen Mitte Oktober. Also für alle, die uns bei Steady oder Apple Podcasts unterstützen, am 14. Oktober, wenn ich mich nicht völlig irre. Und dann für alle anderen frei empfangbar, frei essbar am 21. Oktober. Bis dahin erreicht ihr uns natürlich unter antritt@detektorfm per E-Mail oder natürlich mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten auf Instagram oder auch Facebook, aka Meta. Da könnt ihr uns weiterhin direkt erreichen und auch schreiben.
Genau, und neben dem nächsten Kuchenerlebnis werden wir dort auch das nachliefern, was ich großspurig angekündigt habe zum Ende der vorigen Ausgabe. Also die Sache mit der Glaskugel, die wird dann nochmal zum Tragen kommen. Die war jetzt für diese Ausgabe, war sie noch in der Politur, deswegen.
Wir müssen noch ein bisschen nachpolitieren, sagt man das? Polieren ist
politieren,
eigentlich relativ einfach. Ne?
Also bist ein guter Chef, aber mit der Sprache ist manchmal so ein bisschen.
Da hapert so ein bisschen.
Ja, genau.
Ja. Am Mirrorball arbeiten wir natürlich noch.
Mhm, ja. Das stimmt. Das war der Song der letzten Ausgabe. Welche Frage fällt dir da ein?
Welcher Song wird diese sehr marillenlastige, und jetzt habe ich das Wort doch schon wieder vergessen, was haben wir bei Jens Klötzer?
Das Lastkollektiv.
Das Lastkollektiv. Genau, wird diese Ausgabe des marillenlastigen Lastkollektives beenden. Welcher Song wird es sein? Denn diesmal bist du an der Reihe.
Also gut, dass du das nochmal erwähnst, siehst du? Genau, also das ist wirklich ein schöner Begriff, das Lastkollektiv.
Ja.
Gibt bestimmt möchte ich wetten, dass es irgendwo ein vielleicht ein Lastenradverleihsystem gibt, oder? Oder so ein
was Lastkollektiv so ein, heißt?
Ja, oder? Da ist doch bestimmt schon jemand drauf gekommen mit diesem
Wortspiel.
Vermutlich
eher in den ostdeutschen Ländern, ehrlicherweise.
Echt?
Würde ich vermuten. Jetzt mal rein namenstechnisch.
Wegen Kollektiv und so?
Ja, genau. Hat so ein bisschen so ein Kollektiv, so einen sozialistischen Anstrich.
Ah.
Aber, aber klingt auf jeden Fall.
Ist gut. Ja, Maschinenbau wahrscheinlich oder Ingenieurs, Jens Klötzer Thema, sagen wir es so, das Lastkollektiv.
Google das mal in Ruhe nach der Sendung hier.
Genau, zum Glück sind wir heute inhaltlich sehr stringent und weichen nicht von unserem durchgetakteten Gesprächsplan ab. Deswegen kommt hier auch meine Nennung des aktuellen Songs. Ich freue mich immer, wenn das Duo Sylvan Esso, das du vielleicht kennst, neues Material released. Ich schätze die wirklich sehr. Und neulich habe ich festgestellt, da ist ein neues Album da. Und zwar ein ganzes Album. Bam. Nicht nur eine Single.
Hättest du mal bei uns in der Musikredaktion nachgefragt, die hätten sie natürlich sagen können.
Ja, habe ich dann manchmal stoße ich auch auf Musik, ohne in der Musikredaktion nachzufragen, werde ich aber demnächst auch wieder machen. Jedenfalls, Sylvan Esso haben ein neues Album draußen, darauf ist der Song Alarm und ich finde ihn gut und deswegen kommt er jetzt. Ich wünsche außerdem gute Fahrt und ich sage, lasst euch den Strudel schmecken.
Guten Appetit!
Everybody's moving, riding with the street.